Hallo, hier ist wieder der Daniel zu einer weiteren Folge vom Horror-Oktober, dem Monat, in dem es darum geht, 13 Horrorfilme zu gucken. Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe meinen großen Experten in dem Bereich, in dem Genre zugeholt. Und heiße herzlich willkommen. Hallo Patrick.
Hallo Daniel, schön bei dir zu sein. In akustischer Form, ja.
erzähl mal in ein paar Sätzen, wer du bist. Du hattest ja, also wir hatten ja schon das Glück, dich schon einmal hier zu haben vor kurzem, aber ich durfte noch nicht mit dir persönlich reden. Und jetzt erzähl noch mal den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts, wer du bist und was du so in diesem Internet machst.
Ja, in diesem Internet vor allem, in der heißt es Podcastosphäre, man spricht immer von der Blogosphäre, aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt für Podcaster heißt.
Also wahrscheinlich.
Podcast-Universe bewege ich mich in der Funktion eines Co-Moderators und Produzenten eines Podcasts, der mittlerweile auch seit so knapp 4,5 Jahre besteht. Der nennt sich Bahnhofskino und darin reden wir primär über Genre-Kino, also Genre-Filme, auch mal den einen oder anderen Blockbuster oder Independent ein Film, aber primär bewegen wir uns tatsächlich im Action, Science Fiction, Fantasy und Horror Genre, was so primär auch in den Jahrzehnten der 70er, 80er Jahre, und das macht schon Spaß, jede Woche zwei Filme, und haben das jetzt insgesamt, glaube ich, für ungefähr 300 bis 350 Filme getan, also machen das schon eine Weile. Und der Spaß hört niemals auf, und wir hoffen, das auch noch ein paar Jahre weiterzumachen.
Fein. Ich habe jetzt ganz aktuell habt ihr eine Folge, die thematisch passt, denn wir beschäftigen uns ja in diesem Monat hier komplett mit Alien und Filmen, die mit Alien zu tun habt. Und dann erzählt doch mal, was eure letzte Folge war.
eine weitere Episode aus der Reihe. Das klang mal wie eine gute Idee. Was? Über alle Alien-Filme, also Teile der Alien-Reihe zu sprechen, also die fußen auf Ridley Scotts Original von 1979, und dazu gehörten für uns dann eben auch die zwei Spin-Offs zur Reihe, genauso wie das Prequel, über das wir noch zu sprechen haben in Kürze, und die zwei Spin-Offs sind eben die beiden Alien vs. Predator, beziehungsweise Aliens vs. Predator, also ja, der Titel des Sequels, Filme, ja, und die sind minder gut.
Ach.
Muss eben auch mal wegrezensiert werden.
Ja. Ich habe die beide auch vor Jahren gesehen und kann mich gar nicht dran erinnern. Aber ich mochte.
Ja, so geht's vielen, ja.
Ich mochte eure Besprechung sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir steigen jetzt auch gleich mal ein. Und zwar wollen wir heute über den Film Der Blob oder The Blob aus dem Jahr 1988 sprechen, ein Remake des gleichnamigen Films aus den 50ern. Bei der Version von 1988 führte Chuck Russell Regie, der hat so Filme gedreht wie 1987 sein Debüt, das war A Nightmare on Elm Street 3. Dream Warriors, dann 88 folgte Der Blob, 1994 wahrscheinlich einer seiner größten Hits, The Mask, beziehungsweise der 1996 erschienene Erasure mit hier Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, wobei das schon so einer dieser Spät-Actioner vor der Politkarriere war, die nicht mehr ganz so heißer Scheiß waren von Arnie. Ja, das sind wahrscheinlich aber trotzdem die beiden erfolgreichsten Filme von dem Mann, und sein bislang letzter Film war eben aus diesem Jahr I Am Wrath. Das Budget von The Blob lag bei $19 Millionen. Das ist für so einen Horrorfilm schon ganz schön ordentlich, und es hat ihm auch das Rückgrat gebrochen, denn er hat nur 8 Millionen eingespielt und damit war er ein großer Flop. Und in der Besetzung haben wir Kevin Dillon in der Hauptrolle von Brian Flagg, Shawnee Smith als Mac Penny, Donovan Leach Jr. als Paul Taylor, Jeffrey DeMunn als Sheriff Herb Geller, Joe Seneca als Dr. Meadows. Sagt dir irgendeiner dieser Schauspieler etwas?
Ja, doch. Klar, also einen hast du verschwiegen, der mir immer als erstes ins Gesicht springt,
ja.
ist Paul McCrane, als bekannt als Chirurg aus Emergency Room, beziehungsweise als einer der Handlanger.
Ah, okay, ich habe schon Emergency Room nie gesehen.
Aus Robocop, der junge Mann nämlich, der damals irgendwie zersplattert an der Windschutzscheibe von Robocop oder beziehungsweise von seinem Boss. Und der spielt eben den Deputy, das ist Paul McCrane, und den finde ich ja immer ganz famos. Ansonsten eine Menge tatsächlich Gesichter beziehungsweise Namen, die einen nicht, glaube ich, sofort anspringen, aber die sehr oft in die Kategorie fallen. Hast du doch schon mal irgendwo gesehen? Kevin Dillon natürlich, genauso wie Menschen wie Frank Stallone, der schnell mal in die Kategorie geschoben wird, zu Recht, ist das nicht der kleine Bruder oder große Bruder von? Und zu dem werden auch noch ein, zwei Sachen zu sagen sein. Aber Shawnee Smith ist natürlich auch in Genre-Kinokreisen auch eine bekannte Größe, nicht zuletzt durch ihre sehr prominente Rolle in der Saw-Reihe. Also, ja, ich darf das jetzt eigentlich nicht spoilern, weil sie eigentlich so eine richtig prominente Rolle bekommt eigentlich erst ab Teil 2. Und das ist ein riesen Twist dann am Ende von Teil 2. Okay. Aber sie ist eine sehr wichtige Figur in dieser Filmserie, ja.
Ich hab die Saw-Reihe nie gesehen. Das ist so eine, also so Torture-Porn, damit kannst du mich wirklich jagen. Das ist ein Genre, auf das ich mich nicht einlasse irgendwie. Sorry, da bin ich raus. Aber ich kenne
Reize zu bieten, ja. Aber ich verstehe dich.
Ich kenne Kevin Dillon noch aus dieser mittelprächtigen Serie Entourage, wo er irgendwie auch den, also der spielt ja quasi sich selbst als den minderbegabten großen Bruder von dem Star der Serie.
Mit sowas könntest du mich jagen.
Genau. ich, das ist auch so. Die ist echt schlecht. Also richtig schlecht ist sie nicht, weil was so ganz nett ist, dass sie so Hollywood-Mechanismen ganz gut darlegen. So, wie funktioniert das eigentlich mit Agenten, Produzenten und was spielt da eigentlich alles für eine Rolle, ob du eine Filmrolle kriegst und sowas. Das fand ich so ganz spannend, aber sie ist halt irgendwie, es ist halt echt irgendwie eine Soap-Opera, mehr oder weniger. Und ich weiß auch nicht, es war so eine Serie, die ich mal irgendwie an so einem Wochenende weggeguckt habe, weil die auch sehr kurze Folgen hat und ich möchte nicht weiter darüber reden. Erzähl du uns doch lieber mal die Handlung in 5 Sätzen von The Blob.
Sehr komplex. Ich hoffe, ich schaffe das in 5 Sätzen. Aber die unglaublich komplexe Handlung dieses The Blob Remakes würde ich folgendermaßen umreißen. Ein Meteor rast vom Himmel herab auf die Erde und schlägt ein. Und drin sind keine grünen Männchen, aber ein Klumpen rosa Gelee. Und als erstes trifft ein Obdachloser darauf und diverse andere Bewohner einer US-Kleinstadt bieten sich als unfreiwillige Nahrungsquelle für dieses blubberige Wesen an. Und da stellt sich dann doch die Frage, wessen Gesicht und andere Extremitäten wird dieser galertartige Blob als nächstes weglutschen? Und welches Tier ist eigentlich auf dem Kopf von Kevin Dillon gestorben?
Auf dem Kopf ist ja wohl eher von hier Shawnee Smith gestorben. Ich finde, die hat so die übelste 80er-Jahre-Matte, die du dir vorstellen kannst. So eine Fokuhila, die noch so hochtupiert ist.
Ja. Also, das ist auf jeden Fall, da schenkt keiner dem anderen was.
Da
geht frisurentechnisch einiges, ja.
Kevin Dillon ist mir in dem Film eher als der schlechteste Motorradfahrer ever aufgefallen, weil ich glaube, bei jeder Kurve fällt er hin. Nun gut. Aber bevor wir so richtig einsteigen, sag mir doch mal, wie hat denn dir der Film gefallen?
Ich mag den Film sehr gerne. Ich kann es wirklich schwerlich nur heute unbefangen beurteilen, weil der Film mich wirklich seit frühester Jugend verfolgt, und zwar war es immer so einer der Filme, die auch schon zu einer Zeit, in der ich noch alles gerne zensiert im Fernsehen gezeigt wurde, wenn dann überhaupt mal Horrorfilme im Kino, im Fernsehen liefen, war der Blob immer so einer der wenigen erwachsenen Horrorfilme, also wirklich brutalen Horrorfilme mit durchaus pikanten Gewaltszenen, die dann unzensiert im Fernsehen gezeigt werden durften. So kam das Ding, waren vielleicht noch ein anderer in der Reihe und ein, zwei andere Titel werden da noch zu nennen. Aber der Blob, der lief immer sehr oft bei Pro7 und Sat1 in den frühen 90ern, weil ich habe ich das Gefühl, so in meiner Rückblicken fast monatlich. Das ist wahrscheinlich eine Erinnerung, die nicht ganz korrekt ist. Aber ich habe ihn wahnsinnig häufig gesehen und irgendwann dann auch auf VHS gebannt und dann noch öfter geguckt und jetzt viele Jahre nicht mehr wiedergesehen und war dann doch ein bisschen gespannt.
Sorry, leider warst du beim letzten Teil deines Satzes kurz weg. Kannst du den nochmal wiederholen? Du warst sehr gespannt.
Mein letzter Satz. Ich war sehr gespannt, wie mein Eindruck ausfallen würde auf wie mein Eindruck ausfallen würde. Kriegt den Satz noch zusammen? In Bezug auf die Sichtung von The Blob, gerade nochmal rausgerettet. Und dieser Eindruck war dann doch ein sehr positiver, weil oft guckt man ja auch mal so Sachen an, die man lange nicht gesehen hat und irgendwie positiv in Erinnerung hat und denkt sich, meine Güte, was für eine Zeitverschwendung. Ging uns zum Beispiel im Podcast so bei The Goonies, den wir beide, glaube ich, ziemlich furchtbar fanden, rückblickend. Aber The Blob macht immer noch Spaß, ja.
Ja, von The Goonies habe ich das schon öfter gehört, dass man den möglichst in seinen Erinnerungen behalten soll und nicht nochmal zurückkehren. Aber ich mochte The Blob auch. Und zwar, du hast eben so in dem kurzen Vorgespräch, was wir geführt haben, noch gesagt, so irgendwie so richtig tief analysieren kann man den ja nicht. Und ich fand schön, dass der Film das jederzeit wusste, dass er hier eine echt alberne Geschichte mit einem großen Schleimklumpen erzählt, aber dabei nicht in so eine ironische irgendwie Sharknado-Richtung abdriftete, sondern das Ganze mit unglaublich viel Herz darlegte. Und das hat mir echt gefallen. Kannst du das nachvollziehen, was ich damit meine? So, dass ja, keine Ahnung, zum Beispiel hüpfte der Blob ziemlich schnell von Ort zu Ort. Das war so, in einem Moment war er noch in der Stadt und im nächsten Moment hat er schon wieder ein Teenager-Pärchen im Wald erlegt. Und quasi so als Kommentar darauf, dass ihnen das bewusst ist, dass das total Blödsinn ist, haben sie dann am Ende das so in dieser Kinoszene referenziert, wo du dann auf die Holzfährte geschickt wirst, wo du denkst so, Moment, warum ist er denn jetzt schon wieder im Wald? Und dann ist er aber gar nicht im Wald, sondern ist er dann doch in der Stadt. Das mochte ich sehr, sehr gern.
Ja, ich denke auch, dass einen wichtigen Punkt erwähnt, der zum Erfolg des Films beiträgt, also zu seinem Erfolg in Sachen Unterhaltungswert, weil ich auch denke, dass er sein Publikum eben kennt und auch ernst nimmt. Du hast eben Sharknado erwähnt und es gibt ja jede Menge dieser Monster, Horror-Monster-Spoofs oder Actioner, die irgendwie so spoofig sind. Und ich habe immer bei denen so das Gefühl, das sind eigentlich Horrorfilme oder Monster-Horrorfilme für Leute, die Horrorfilme hassen. Und The Blob ist tatsächlich ein Film, der zwar schon so klassische Horror-Themen persifliert auch und ironisch mit ihnen spielt und irgendwie schöne, auch einige sehr platte Witze da drauf packt, aber eben auch sein Publikum so sehr schätzt und so gut kennt, eben auch dass er weiß, welche Witze er machen kann, ohne ins Lächerliche abzudriften. Also Stichwort zum Beispiel hier Film im Film, diese ganze Freitag der 13. Parodie, die sich hier die Jugendlichen im Kino angucken, die eben wirklich so eine sehr, sehr, finde ich, gewitzt verballhornte Version ist von Freitag der 13., beliebiger Teil, in der mal diverse, weiß nicht, Liebespaare gezeigt werden, die auf Bänken im dunklen Wald sitzen und sich befummeln und dann irgendwie ominöse Geräusche mit Hintergrund hören und sagen so, was ist denn das? Ach komm, lass uns weiter fummeln. Was könnte uns hier schon passieren, mitten im Wald, während ein Irrer hier gerade durch die Gegend tobt? Und das ist eigentlich schon, das ist einfach sehr, sehr hübsch gemacht.
Was mir noch auffiel, ist, dass der Film auch teilweise dann unglaublich schonungslos ist, dass er quasi Menschen umbringt, von denen ich es aus der Genre-Logik nicht erwartet hätte, nämlich einfach Sympathieträger. Also das ist einmal, wo du die Kinder erwähnt hast, der beste Freund vom kleinen Bruder von Mac wird einfach schonungslos getötet. Genauso wie der Sheriff, der ja auch irgendwie so als Sympathieträger da etabliert wird im ersten Akt, auch noch offscreen stirbt. So die Barbesitzerin ruft ihn an und dann sehen wir als nächstes nur noch so seine halb verdaute Leiche im Blob drin schweben. Und genau das gleiche halt mit der Barbesitzerin, die so auch so als die Frau mit dem guten Herz dargestellt wird und ist auch so ein klassischer Kandidat von die überlebt. Aber nein, in der nächsten Szene ist sie auch dran. Das ist, das fand ich so eine ganz, ganz, ganz erfrischende Überraschung, dass du dir auch irgendwie plötzlich nicht mehr sicher sein konntest, wer hier aus dem Cast am Ende noch steht und wer nicht.
Und das hatte ich tatsächlich weitgehend vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich den Film so oft gesehen hatte. Ich war auch wiederum überrascht, genau wie du darüber, wer dann am Ende ins Gras beißen muss, weil ja gerade beim Sheriff und ich glaube Fran heißt sie, diese die Diner-Besitzerin, die am Anfang des Films auch so ein bisschen flirten, da wirklich so ein klassisches Setup auch gemacht wird für eine Love-Story. So, ach, die zwei einsamen Herzen und er irgendwie der, keine Ahnung, der einsame Sheriff, aber treue Gesetzeshüter, dessen Frau ihn verlassen hat oder gestorben ist, was ich, und sie, die irgendwie Low Lonely Hearts Diner-Besitzerin und ach, die kommen am Ende so zusammen und ja, was dann eben passiert ist, ja, das einzige Schicksal, was sie treffen, ist irgendwie nicht so positiv. Sie werden vom Blob verspissen, verspeist.
Aber ich muss ein paar, zumindest kleine Kritikpunkte auch äußern. Mm. Und zwar, ich fand ihn manchmal, war er doch etwas so zu verkürzt erzählt. Das fiel mir besonders auf, als da der Freund von Mac ganz am Anfang im Krankenhaus verdaut wird und wir dann so einen harten Schnitt kriegen, wo sie schon irgendwie in den Reihen der Polizei ist und sie uns schon erzählt, dass die Polizei ihr nicht glaubt. Und irgendwie fehlte mir da so die Szene, wo denn sie das überhaupt, die Szene der Polizei erstmal beschreibt. Oder habe ich das nur verpasst? Ich weiß es gerade nicht genau. Nein. Das war irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und das andere ist, dass mich am Ende dann doch sehr stark dieser böse Doktor von dieser Militärorganisation genervt hat, weil der einfach eine wandelnde Exposition war. Das kann ich nicht leiden, wenn halt ein Charakter da steht und einfach nur dafür da ist, den Evil-Plan zu erklären. Wobei ich da wieder ganz charmant fand, dass der Blob die Dinosaurier ausgelöscht hat.
Ja. das ist auch, also ich fand ihn ja ganz amüsant. Das ist ja auch so ein erzählerisches Element, was dass das Remake dem Original voraus hat. Mhm. Die erste Hälfte des Films hält sich ja wirklich sklavisch an die Plotstruktur des Originals. Das ist ja wirklich fast eine 1:1 Kopie, bloß spielt eben Kevin Dillon die Rolle, die Steve McQueen damals spielte. Und ist ein bisschen temporeich, aber ansonsten wirklich so eine 1:1 Kopie. Und wenn dann die Militärs ankommen mit dem verrückten medizinischen Wissenschaftlervorstand, wie auch immer da, der von Joe Seneca da gespielt wird, dann wird schon ein bisschen absurd und ich gebe dir auch recht, sehr konfus. Also die Handlung ist dann wirklich so ein bisschen verfahren und man merkt, da wollten sie irgendwie ein bisschen mehr rausquetschen, um dem Ganzen irgendwie so einen Höhepunkt zu bieten, den der Film vielleicht in der Originalversion nicht hatte. Ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, die erzählerische Qualität des Films ist nicht seine Stärke unbedingt.
Okay, also von mir aus war es das auch schon. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zu dem Film zu sagen habe. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Ja, viel habe ich nicht zu bieten, außer irgendwie so ein paar Notizen, die ich mir wirklich gemacht habe. Und das sind einfach wirklich so die für mich offensichtlichen Qualitäten des Films.
Also
ich einfach dem Horrorfilmgenre sehr verbunden fühlt, den gängigen Stereotypen, den Dialogen, die da auch zur Schau getragen werden. Deswegen nehme ich eben auch dieses ganze Expositorische dem Film nicht so übel. Er ist eben relativ platt, aber ich glaube, er weiß auch genau, was er da tut. Insofern ist es einfach schon wieder so als so ein kleiner selbstreferenzieller Akt. Hat mir Spaß gemacht. Die Tricktechnik ist sehr schön. Ich glaube, an einer Stelle wird sogar mal mit Rückprojekt gearbeitet, wie im alten Blob. Das fand ich irgendwie auch ganz schön. Ich habe mich immer gefragt, warum der alte Film Blob Schrecken ohne Namen hieß, wenn der doch Blob heißt. Also, es ist, weiß ich nicht, ja. Das ist wie irgendwie, weiß ich nicht, Steven, Mörder ohne Name. Also, egal. und ich finde den einfach irgendwie sehr, sehr hübsch gemacht und der, bei der Sichtung ist mir auch aufgefallen, dass tatsächlich anscheinend so Mitte und späte 80er Jahre die Zeit wirklich eine ganz gute Zeit war im Schnitt qualitativ für Remakes alter Horrorfilme. Ich meine, ein paar Jahre zuvor waren The Fly und das David Cronenberg Remake des Klassikers rausgekommen und Toby Hoopers Version von Invaders from Mars, den ich auch ganz geglückt finde, und sicher noch zwei, drei weitere, die ich jetzt gerade unterschlage. Und irgendwie hat man es hinbekommen damals, aber das mag auch nicht zuletzt daran gelegen hatten, dass sie wirklich ein großes Budget hatten, mit dem wir arbeiten konnten. Du hast ja bereits erwähnt, 18 Millionen Dollar. Mhm. Das klingt jetzt im Zeitalter heutiger Blockbuster, die bis zu einer Viertelmilliarde kosten, nicht mehr nach allzu viel, aber das waren zum Beispiel ein Budget, was ungefähr so auf der Höhe des Budgets eines Star Trek Films lag.
Ja, auf jeden Fall.
Und über dem zum Beispiel von Robocop, der ein Jahr vorher rausgekommen war. Also das ist schon eine Hausnummer und das ist da ein Studio. Ich glaube, ist es von Universal produziert. also ein großes Studio gesagt hat, hier, wir stecken mal richtig Kohle in einen Film, der eigentlich ein Remake eines eher obskuren Kultklassikers ist und besetzen die Hauptrollen hauptsächlich mit Menschen, die keiner kennt. Das ist ungewöhnlich. Und dann auch noch geben das Ganze noch praktisch einem fast Regie-Debütanten, der irgendwie vorher nur einen kleinen Horrorfilm gedreht hat. Alle Achtung. Also gutes Ding, kein Meisterwerk, aber macht echt Spaß.
Auf jeden Fall. Lass uns abschließend noch auf der Letterboxd-Skala von einem halben bis fünf Sternen inklusive einem Herz ein Stufen. Was kriegt der da von dir?
Kriegt er 3,5 von 5 Sternen mit dem Herzen.
Von mir genau das Gleiche. Also ich hatte da auch durchaus sehr, sehr viel Spaß. Das ist ein Film, den ich auch durchaus gerne mal wieder sehe. Und ja, ich glaube, wir haben seine Qualitäten hier ausgiebig gelobt jetzt gerade schon.
Ja.
Dann danke ich dir, Patrick, dass du da warst. Wir haben ja auch den Plan, dich schon bald mal wieder zu holen. Wir haben ja da in unserem kleinen Podcaster-Netzwerk ja entsprechende Pläne geschmiedet, dass du mal wieder in den Spätfilm kommst, in unserer Reihe Regisseurinnen. Und da kann ich, jetzt wo ich dich hier noch am Mikro habe, kann ich abschließend dich auch noch festnageln. Nämlich, du hattest da nur vorgeschlagen, einen Film von Lini Ramsey, aber hast dich noch nicht festgelegt. Welchen Film möchtest du denn da mit uns besprechen?
Hatten wir uns nicht geeinigt auf We Need to Talk About Kevin?
Du hast gesagt, du willst nicht, also du magst den nicht, von daher.
Wir gucken den nochmal an, weißt du was? Ich habe ja auch.
Wir können auch gerne einen Film von Lini Ramsey, den du magst.
Nein, ich möchte mich selber ein bisschen herausfordern, weil ich habe den als junger Familienvater geguckt und ich bin jetzt nicht mehr ganz so junger Familienvater und habe schon ein paar Jahre mehr Erfahrung jetzt als selbiger auf dem Buckel und möchte einfach mal sehen, ob ich der Film irgendwie nochmal in derselben Art und Weise tendenziell eher negativ berührt wie damals oder ob ich sage heute, ja, verdammt, so ist das Leben nun mal. Wir werden sehen.
Nein. Okay.
Lass uns We Need to Talk About Kevin machen.
Fein. Dann, sobald der Horror-Oktober vorbei ist, geht's hier mit dem normalen Programm weiter und dann ist der Patrick bald schon wieder da. Ich danke dir, dass du hier bei mir warst. Das war sehr schön.
Danke dir für die Einladung, Daniel.
Mach's gut. Tschüss.